ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Wirtschaft als Waffe, die neue Welt der Geoökonomie. Ich bin Michael Riesel. Hallo. Alle Räder stehen still, wenn Chinas langer Arm das will. Den Eindruck konnte, ja musste man in den letzten Wochen bekommen. Stichwort Nexperia, Stichwort Chipkrise, seltene Erden. Peking, so hat es ein Gast in dieser Sendung formuliert, hat uns im Würgegriff. Inzwischen liefert Nexperia wieder Chips und auch die Exportkontrollen für seltene Erden hat Chinas Führung gelockert. Aber der Schock sitzt tief und Fachleute sagen, das war erst der Anfang. Das geht jetzt so weiter. Willkommen in der Welt der Geoökonomie, in der Wirtschaft zur Waffe wird und es keine Regeln mehr zu geben scheint, außer der Stärkere setzt sich durch, siehe Donald Trump und seine erpresserische Zollpolitik. Es ist ein düsteres Szenario, das sich da auftut. Die liberale Ordnung in Trümmern, was bleibt, sind rivalisierende Blöcke, China, USA, der globale Süden und Europa. Wo bleiben wir? Sind wir bereit für diese neue, raue Welt der Geoökonomie? Das wollen wir fragen in diesem Forum bei SWR Kultur. Mit dabei in Bangkok erreichen wir Marc Sachser. Er leitet dort das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für regionale Zusammenarbeit in Asien. Und er beschäftigt sich als politischer Analyst intensiv mit der Zukunft der globalen Ordnung. Aus Amsterdam ist uns Milan Babic zugeschaltet, Professor für politische Ökonomie und Autor des Buches Geoökonomie, Anatomie einer neuen Weltordnung, erschienen bei Surkamp. Und als dritter in der Runde Dr. Christoph Hein, Leiter des wöchentlichen Briefings FAZ pro Weltwirtschaft. Auch er, Autor eines Buches, Unsere Wirtschaft neu denken heißt es, erschienen im Verlag Brandstätter. Herr Hein, Herr Babic schreibt ein Buch über Geoökonomie. Sie schreiben ein Buch über Geoökonomie. Der Begriff ist in aller Munde. Viele kluge Leute machen sich darüber Gedanken. Wir werden gleich besprechen, was mit dem Begriff und dem Konzept eigentlich gemeint ist. Aber vorab die Frage, warum nimmt die geoökonomische Debatte gerade jetzt so an Fahrt auf? Woran liegt das? Vor allem an Xi Jinping und Donald Trump?
Ja, das sind natürlich die beiden Faktoren, die wir als erste in den Blick fassen müssen in diesem Fall. Denn von denen sind wir zu weiten Teilen abhängig. Und das bekommen wir zu spüren, weil sich die Lage, die wir in den vergangenen Jahrzehnten genossen hatten, geändert hat. Wir haben uns in der Verteidigung auf die USA verlassen. Wir haben uns beim Gas auf Russland, das Sie noch nicht erwähnt hatten, Herr Riesel, aber da auch eine Rolle spielt, verlassen. Und wir sind abhängig von China bei Rohstoffen. Und insofern kommen wir um diese beiden großen Namen sozusagen, die beiden Gorillas der Weltwirtschaft, wie der Ökonom Schularik sie mal neulich genannt hat, gar nicht drum rum. Aber es geht um mehr. Es geht natürlich darum, wie wir Globalisierung in Zukunft weiterfahren wollen. Was wollen wir tun? Was müssen wir tun?
Herr Sachser, würden Sie die Einschätzung teilen, dass das, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, erst der Anfang war, dass nach Chipkrise, Rohstoffstreit und Zollkrieg noch einiges auf uns zukommt?
Das würde ich so unterschreiben. Vielleicht müssen wir einen Schritt zurücktreten und fragen, warum eigentlich die Geoökonomie im Moment das Schlachtfeld ist. Das hat tatsächlich was mit der Geopolitik zu tun. Wir erleben ja nach dem Wiederaufstieg anderer Großmächte einen relativen Einflussverlust des Westens. Und wir sehen, dass drei Kampfzonen sich gebildet haben. Europa, wo die Hegemonie der USA von Russland herausgefordert wird. Ostasien, wo China die Hegemonie herausfordert. Und der Mittlere Osten, wo es eine Herausforderung durch Iran gibt. Das heißt, wir haben einerseits eine Überdehnung der USA, die nicht mehr zwei oder drei Kriege parallel führen kann, so wie das in der offiziellen Verteidigungsdoktrin der Fall ist, sondern wir haben auch in Ostasien zunehmend eine Pattsituation. Es gab Kriegsspiele sozusagen sowohl in Peking als auch in USA, in Washington, die zeigen, dass man einen Krieg eigentlich nur zu unakzeptablen Kosten führen kann oder dass dieser Krieg sogar nuklear geführt werden müsste. Das heißt, wenn man im klassischen Bereich der Geopolitik, Krieg und Frieden, eine Pattsituation hat, dann verlagert sich sozusagen dieser Kampf zwischen USA und China auf das Bereich Wirtschaft und Technologie. Und deswegen ist die Geopolitik eine zentrale Austragungsort.
Herr Babic, ist Geoökonomie also Krieg mit anderen Mitteln?
Dem würde ich jetzt nicht 100% zustimmen. Also es gibt schon Situationen, in denen die Verbindung ziemlich klar ist. Also das, was Herr Sachs jetzt erwähnt hat, ist ja durchaus so. Oder man kann es auch im Fall von Russland sehen, dass da geopolitische Moves, sage ich mal, oder geopolitische Strategien von Russland dann letzten Endes in sowas wie Sanktionen von der EU münden oder beziehungsweise der russische Angriffskrieg darin mündet, dass die EU und andere Akteure mit Sanktionen zurückschlagen, sind dann geoökonomische Mittel. Und da kann man dann sehen, dass Geoökonomie dann die Fortsetzung eines solchen Krieges mit anderen Mitteln ist. Ich würde aber sagen, dass so der Bereich der Geoökonomie natürlich viel breiter ist. Also da geht es nicht nur um Geopolitik. Ne? Also wenn man sich jetzt mal China anschaut und was China in den letzten 20 Jahren gemacht hat, sind ja nicht aus geopolitischen Gründen die größte Volkswirtschaft der Welt geworden, sondern aus entwicklungstechnischen Gründen. Die haben 700 Millionen Menschen aus der Armut gehoben, sind mittlerweile ja eigentlich eine entwickelte Volkswirtschaft. Und es hat wenig damit zu tun, dass man jetzt unbedingt geopolitisch irgendwas erreichen wollte. Das folgt dann daraus. Also wenn man größer wird und sozusagen die Hegemonie der USA herausfordert, dann hat es geopolitische Konsequenzen. Aber es ist nicht alles eine Fortsetzung mit ökonomischen Mitteln.
Herr Hein, das 21. Jahrhundert tritt ein in eine Ära des Misstrauens. Den Satz, den habe ich neulich gelesen und ist mir hängen geblieben, weil ich mich gefragt habe, wenn sich diese neue Weltordnung, von der jetzt die Rede ist, dieses Zeitalter der Geoökonomie auf einen Begriff bringen ließe, wäre das dann Misstrauen?
Das spielt sicherlich eine große Rolle. Das Vertrauen ist zerbrochen, würde ich schon sagen, in Achsen, die wir bisher hatten. Das gibt es nicht mehr. Man kann auch von einem Aufwachen sprechen. Und wir müssen uns jetzt natürlich relativ schnell und unter Druck, übrigens auch unter Finanzdruck, aber da kommen wir ja nachher noch sicherlich drauf, sehr schnell überlegen, wie wir uns dem anpassen. Als Europa, in Teilen auch als Deutschland, denn Abhängigkeiten sind vorhanden, die Globalisierung bleibt erhalten. Aber sie wird ein anderes Gesicht bekommen. Und Misstrauen ist eine große Kategorie. Aber eines muss man natürlich auch sagen. Es wird oft geschrieben und gesagt, dass dieser Begriff Geoökonomie zurückginge auf einen amerikanischen Vordenker, Ludwig, der 1990 den Begriff eingeführt hätte, also vor 35 Jahren. Das ist natürlich sachlich schlicht nicht richtig, weil die Debatte darüber gab es auch schon in den 20er Jahren. In Deutschland von zwei Ökonomen ist der Begriff genutzt worden. Und insofern ist das keine ganz neue Situation. Nur haben wir uns, glaube ich, sehr wohl gefühlt nach den 90er Jahren in Zeiten, wo wir dachten, naja, nun wächst alles in Frieden und Freude zusammen. Wir können durch den Warenaustausch und Austausch von Dienstleistungen etc. so weitermachen und die Welt weiterentwickeln. Und siehe da, es ist etwas anders gekommen. Und damit müssen wir einen Umgang finden. Und der ist natürlich, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, ein rauer letztendlich.
Herr Babitsch, das würde mich interessieren. Also Herr Hein hat darauf hingewiesen, der Begriff der Geoökonomie, der kommt ursprünglich aus den 1920er Jahren. Namen wie Arthur Dix und Wilhelm Röpke tauchen da auf. Also was ist heute 100 Jahre später eigentlich neu an der Situation? Also dass rivalisierende Großmächte ihre wirtschaftliche Stärke strategisch einsetzen, versuchen die Schwachstellen des jeweils anderen auszunutzen. Ist das nicht ganz normal?
Ja, in einem gewissen Sinne schon. Also im globalen Kapitalismus ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass sowas passiert. Ich würde aber sagen, natürlich können wir sagen, okay, ja, diese Begriffe gab es schon immer und es war auch schon immer so. Aber dann, finde ich, fehlt da so ein bisschen empirischer Tiefgang. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Akteure heutzutage anschaut, natürlich geht es da um Großmächte wie die USA und China und vielleicht auch noch Europa. Aber es geht auch darum, dass wir unglaublich mächtige Unternehmen haben, die so vor 100 Jahren nicht da waren und die auch multinational sind, also die nicht nur die Werkzeuge eines bestimmten Landes oder sowas sind und die teilweise auch zwischen den Großmächten stehen und dass sich innerhalb dieser Beziehung, also zwischen Unternehmen, Staaten, aber auch Gesellschaften, viel von dem abspielt, was wir heute Geoökonomie nennen. Also ein gutes Beispiel ist Elon Musk, ne, der da von Starlink bis Tesla bis seine Nähe zum US-amerikanischen Präsident eigentlich sozusagen alles verkörpert, was so Macht und auch die Ohnmacht teilweise von Unternehmen in dieser neuen Geoökonomie zeigt. Und ich glaube, wenn wir da 100 Jahre zurückgehen, dann war das nicht so. Also zumindest was die Multinationalität von Unternehmen betrifft.
Herr Sachser, wer sind in der Geoökonomie die handelnden Akteure?
Na, tatsächlich glaube ich, wie Herr Babitsch sagt, alle. Europa muss es noch ein bisschen lernen, aber es ist sozusagen nicht nur auf die Großmächte beschränkt und wir sehen es ja auch schon seit einer geraumen Weile. Trotzdem, glaube ich, muss man sagen, dass wir unter der zweiten Trump-Administration jetzt in eine neue Phase eintreten. Also man kann ja sagen, dass der liberale Hegemon, der die liberale Weltordnung geschaffen und über 80 Jahre garantiert hat, jetzt die Axt sozusagen an diese Ordnung angelegt hat. eben drei Säulen, die multilaterale Architektur, Global Governance, Rückzug sozusagen aus UN-Institutionen der USA. Wir haben dann Aufgabe der liberalen Mission, sozusagen die Welt sicher zu machen für Demokratie und Menschenrechte. Das zeigt sich in dem Angriff auf die USAID, Entwicklungszusammenarbeit. Und wir haben mit dem Handelskrieg sozusagen einen direkten Angriff, einen protektionistischen Angriff auf offenen Welthandel und die liberale Weltwirtschaftsordnung. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich in diesem, was ich die Wolfswelt nenne, angekommen. Eine Welt, in der tatsächlich nicht mehr regelbasiert miteinander gehandelt wird, sondern wo wir tatsächlich in einer Situation kommen, wo wir vielleicht Blöcke haben, die sich voneinander abschotten. Es geht nicht nur um Handel, es geht um Technologie, es geht um den Dollar als Weltreservewährung, es geht um Lieferketten und so weiter. Also sozusagen das gesamte Portfolio wird wieder aufgemacht und ein Stück weit rückabgewickelt, was wir die letzten 30 Jahre an Globalisierung erlebt haben.
Herr Babitsch, vielleicht lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer einsteigen in das, was man eigentlich unter Geoökonomie, unter diesem Ansatz versteht. Es gibt den Alternativbegriff der Geopolitik, auch von dem war schon die Rede, das haben wir schon gehört. Die Frage ist, wie hält man das beides auseinander? Hans-Jürgen Bieling, Politikwissenschaftler an der Uni Tübingen, hat dazu einen Vorschlag gemacht. Er sagt, während es bei der Geopolitik eher um die Kontrolle von Territorien geht, ist in der Geoökonomie das Ziel, Netzwerke zu kontrollieren, also zum Beispiel Lieferketten. Gehen Sie damit?
Ich würde da schon sagen, das ist ein guter Ansatz. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, das auseinanderzuhalten. Ich glaube, es ist wichtig, es auseinanderzuhalten aus analytischen Gründen. Und so wie Bieling es beschrieben hat, macht es durchaus Sinn. Ich will kurz auf was eingehen, was Herr Sachser gesagt hat, was auch eine Rolle spielt bei der Beantwortung dieser Frage, nämlich, dass sowas wie Globalisierung rückabgewickelt wird, wenn ich es jetzt noch richtig im Ohr habe. Ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied zwischen so einer geopolitischen und so einer geoökonomischen Lesart. Also wenn die Globalisierung tatsächlich gerade rückabgewickelt werden würde, dann würden nicht viele Entwicklungsländer überschwemmt werden von chinesischem Clean Tech und die Möglichkeit bekommen, emissionsarm oder emissionsfrei sich zu entwickeln in den nächsten Jahrzehnten.
Oder also Clean Tech, saubere Form der Energiegewinnung.
Genau. Chinas Überschüsse werden gerade in diese Länder exportiert und die profitieren sehr davon. Und das hat alles mit Globalisierung zu tun. Es hat damit zu tun, dass diese Märkte dafür offen sind. Und ich sage zu meinen Studenten immer, wenn die Globalisierung zu Neige gehen würde, zu Ende gehen würde, dann würden ganz viele oder fast alle Produkte verschwinden, die ihr im Supermarkt finden könnt. Und ihr könntet nichts mehr bei Temu bestellen und diesen ganzen Plastikmüll sozusagen über die Welt verschiffen und so weiter. Also ich glaube, die geoökonomische Ordnung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Infrastrukturen und die Verbindungen der Globalisierung anders genutzt werden heutzutage. Es bedeutet nicht, dass die Globalisierung an sich verschwindet. Sie verändert sich nur. Ne? Man kann dann von strategischer Globalisierung oder von geoökonomischer Globalisierung oder sowas sprechen. Aber ich würde schon sagen, das ist nicht der Fall. Also würden wir in so einer geopolitischen Welt leben, dann wird es tatsächlich so, wie Herr Sachser beschrieben hat, die Welt würde dann in irgendwelche Blöcke zerfallen und dann würden wir in so eine kalte Kriegssituation zurückgehen. Aber das ist nicht unbedingt, was wir sehen, wenn wir genau hinschauen. Das gibt es in bestimmten Bereichen, ne? Wenn es um Halbleiter und sowas geht, dann sieht man schon so eine Blockteilung auf der Welt oder die Konturen zumindest von geopolitischen Blöcken. Aber in vielen anderen Bereichen sehen wir das nicht.
Ja, lassen Sie mich da vielleicht eine Sekunde drauf aufspringen, auf das, was Herr Babitsch und Herr Sachser gesagt haben. Denn natürlich geht die Globalisierung weiter. Sie bekommt nur ein anderes Gesicht und sie verlangt deswegen auch einen anderen Auftritt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir sehen ja die Handelszahlen, wir sehen auch neue Verbindungen, wir sehen neue Freihandelsabkommen, die geschaffen werden. Das geht weiter. Aber wir können es nicht mehr mit denselben Mitteln gestalten wie bisher und wir können nicht davon ausgehen, dass uns ein großer Teil der Welt freundschaftlich zugeneigt ist. Art 1 und 2, wir haben natürlich einen transatlantischen Partner, den wir bisher als gegeben achteten. Und das ist zumindest in der Trump-Periode ja nicht der Fall. Nun wird Trump auch nicht immer Präsident sein. Auch das müssen wir im Kopf behalten. Wir sehen das gerade so als unendlich an. Das muss natürlich am Ende des Tages so ja auch nicht kommen. Insofern würde ich sagen, eine notwendige Umgestaltung oder Anpassung an eine andere Form der Globalisierung als bisher birgt auch Chancen. Nur müssen wir die erstmal erkennen und dann heben.
Dann müssten wir vielleicht definieren, was dann tatsächlich anders wird. Und ich denke schon, dass wir vier zentrale Unterschiede langsam erkennen können. Vieles davon wird sich noch in der Zukunft weiter zeigen. Also erstens, Handel ja, aber regelbasierte Handelsordnung steht in Frage. Ich denke, die Welthandelsorganisation ist gelähmt und spielt eigentlich keine Rolle mehr. Ob das ersetzbar ist sozusagen durch bilaterale Handelsabkommen, ist sozusagen die Frage, die hier sehr offensiv diskutiert wird in Asien. Wir haben im Bereich Technologie, was Herr Babic schon erwähnt hat, die Frage, ob der globale Tech-Stock, die kompatiblen Tech-Welten sich auseinanderentwickeln und eine chinesisch geführte und amerikanisch geführte Tech-Welt entstehen, die nicht mehr miteinander kompatibel sind. Wir haben eine neue Konfiguration, einen Neuzuschnitt der Lieferketten, teilweise entlang geopolitischer Freund-Feind-Schemata, aber eben auch im Bereich von Reduktion von Komplexität. Und wir sehen, dass sozusagen die Idee, dass man offene Absatzmärkte hat, was ja die Bedingung für Exportökonomien ist, zunehmend ersetzt wird durch einen politischen Eintrittspreis. Also die USA verlangen, auch China verlangt einen Eintrittspreis in ihren Markt. Und das sind doch, glaube ich, schon vier relevante Unterschiede zu diesen letzten 30 Jahren der Globalisierung.
Genau daran würde ich gerne anknüpfen, Herr Babic. Ein Begriff, der in den Diskussionen rund um die Geoökonomie immer wieder auftaucht, ist der Verletzlichkeit. Wenn man das jetzt mal in Verbindung bringt mit dem, was in den letzten Jahrzehnten globalisierungstechnisch stattgefunden hat, was da entstanden ist, weltumspannende Wertschöpfungsketten und wie sich zeigt, ein ziemlich störungsanfälliges System. Wird uns in gewisser Weise der Erfolg der Globalisierung jetzt zum Verhängnis?
Ja, zum Verhängnis werden ist vielleicht ein großer Begriff. Also vieles von dem, was während der neoliberalen Globalisierung entstanden ist, ist ja nicht unbedingt eine Quelle von Verletzlichkeit oder sowas. Also sage ich mal so Handel in Gütern, die jetzt nicht unbedingt so zum Hightech-Sektor oder zu so sensiblen Sektoren gehören, der wird ja fortgesetzt und hat auch keiner wirklich ein Interesse dran, das zu unterbrechen. Und ich finde, wenn wir über Abhängigkeit und Verletzlichkeit und sowas reden, dann sind wir natürlich immer schnell bei diesen Beispielen wie Nexperia oder sowas oder bei Halbleitern oder anderen Dingen. Ich finde, es gibt aber da verschiedene wirtschaftliche Entwicklungen, die oft in einen Topf geworfen werden. Also zum Beispiel der Umstand, dass chinesische Firmen oder irgendwelche Staatsbetriebe hier irgendwo das Licht ausschalten könnten, um es mal plump zu sagen. Das ist natürlich ein Fakt und da gibt es auch verschiedene Sektoren, wo es sich verschieden ausprägt natürlich. Aber es gibt dann auch noch ganz andere Entwicklungen, die eigentlich nichts mit Verletzlichkeit zu tun haben. Also der Umstand, dass der chinesische Markt eigentlich nicht mehr, ja, schon noch zugänglich ist, aber eigentlich nicht mehr, dass die sich sozusagen nicht mehr für deutsche Produkte interessieren, also für deutsche Maschinen und Autos, hat nichts unbedingt mit Geoökonomisierung zu tun. Es hat einfach mit dem Umstand zu tun, dass China sich eben entwickelt hat in Hochtechnologieland. Und deutsche Exportunternehmen da nichts mehr verkaufen können oder weniger verkaufen können. Und das führt dann hier zu Krisen. Also das ist nochmal eine ganz andere sozusagen Baustelle neben den ganzen sicherheitsrelevanten Aspekten.
Das heißt, wir dürfen unsere wirtschaftliche Schwäche nicht mit geoökonomischen Argumenten schönreden.
Genau, ja, Schwäche ist vielleicht auch ein starkes Wort. Das ist einfach die Entwicklung. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland unbedingt jetzt da viel falsch gemacht hat. Es ist einfach so, dass sich die Strukturen der Weltwirtschaft ändern. Und da muss man natürlich drauf reagieren und so weiter. Aber so zu tun, als wäre das alles, hätte es alles nur mit Geopolitik und Geoökonomie zu tun, ist auch ein bisschen, sag ich mal, zu einfach.
Wenn ich Sie drei richtig verstanden habe, wenn die Globalisierung also gar nicht tot ist, wie man hin und wieder mal lesen kann, dann zumindest der Ansatz vom Wandel durch Handel, also der Gedanke, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten eine Garantie für Frieden sind, dass der Austausch von Waren ganze Gesellschaften verändern kann und am Ende alle ihren Platz irgendwie in einer liberalen und demokratischen Weltordnung finden?
Ja, ich glaube, dieser Satz hat letztendlich sein Ende 2001, Pi mal Daumen, mit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation gefunden, ohne dass wir es damals gemerkt hätten. Richtig ist sicherlich, dass Handel auf lange Sicht wie jede Form des Austauschs die andere Seite konfrontiert mit meinem Denken, meinem Agieren und vice versa. Und insofern ändert sich was. Aber ob ich, so wie der Satz damals gemeint war, Wandel erreiche, etwa in China, indem ich dort das System, was dort herrscht, knackt, indem ich schlicht meine Form des Handels, des Wirtschaftens dahin übertrage, dort einbringe, die Chinesen das importieren. Das hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Aber wir sehen jetzt neue Möglichkeiten, mit anderen Ländern enger zusammenzuarbeiten. Nehmen wir das Freihandelsabkommen mit Indonesien vor der Haustür von Herrn Sachs an. Nehmen wir das geplante Freihandelsabkommen mit Indien, Mercosur, wo natürlich neue Verbindungen entstehen. Und auch dort wird es auf lange Sicht eine Einflussnahme geben. Aber die ist nicht so direkt, dass ich sage, ich fange an zu handeln und dann übernehmen die meine Gesellschaftsordnung. Denn Teil dieser Neusortierung ist natürlich das Infragestellen der westlichen liberalen Ordnung, der demokratischen Ordnung, was wir ja zuletzt beim Gipfel von den BRICS-Staaten erlebt haben, wie dort ein Zusammenrücken, ein Schulterschluss auch passiert. Und da komme ich natürlich mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, naja, das System, was wir haben, das ist richtig, ihr werdet das auch über kurz oder lang übernehmen, wenn wir nur miteinander Handel treiben, nicht weiter.
Da kommen wir sozusagen beim Begriff der Geoökonomie nicht mehr weiter, sondern was wir erleben, ist tatsächlich der Zusammenbruch der liberalen Weltordnung. Und die hat nun mal eine ganze Reihe von Konnotationen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben die Erosion oder vielleicht auch den Kollaps der multilateralen Architektur. Und damit einhergeht, nennen wir es mal den Wertehimmel. Da muss man jetzt nicht gleich Fukuyamas Ende der Geschichte nehmen, aber es gab ja doch irgendwie die Erwartung, Länder entwickeln sich, Gesellschaften entwickeln sich, es wird auf lange Sicht alles in Richtung liberale Demokratie und Marktwirtschaft sich entwickeln. Und ich glaube, das würde heute kaum noch jemand unterschreiben. Und das hat dann in letzter Konsequenz nicht nur Auswirkungen auf die Länder hier, die diesem Pfad eigentlich nie wirklich gefolgt sind, sondern auch bei uns zu Hause. Also wir sehen ja, dass auch bei uns zu Hause sozusagen dieser Goldstandard liberaler Werte und Normen zunehmend erodiert und illiberale Kräfte sozusagen gegen die liberale Hegemonie anstürmen. Das heißt also, es ist schon mehr als nur die Geoökonomie. Was wir erleben, ist tatsächlich eine Krise, eine globale und eine lokale Krise des Liberalismus. Und da sind sozusagen die Auswirkungen.
Ja, wie sehen Sie das? Also ist der weltweite Aufstieg des Rechtspopulismus auch eine Anpassung an die neuen geoökonomischen Realitäten?
Das halte ich für keine Frage. Wir erleben dadurch eine Veränderung in unseren Möglichkeiten. Wir spüren es im Wirtschaftswachstum, wir spüren es im wirtschaftlichen Handeln, wir stellen Dinge in Frage, wir werden unsicherer. Wir erlauben hier zum Beispiel auch die ganze Aufrüstungsdebatte zwangsläufig wieder in einer von der jüngeren Generation nie erlebten Intensität jetzt. Und das alles führt zu einer großen Verunsicherung, die dann immer dazu führt, dass man ja nach einem starken Mann, nach einer starken Kraft, nach einfachen Lösungen sucht. Und hinzu kommt, dass natürlich die Schere zwischen Arm und Reich in weiten Teilen der westlichen Welt so weit aufgeht, dass die Leute die Mieten nicht mehr zahlen können. Wenn sie nach Spanien gucken, dann gehen 40-50% des Einkommens in den Großstädten in Mieten. Das können die Leute sich nicht mehr leisten. Und das alles zusammengenommen führt natürlich zu so einer Krise des Liberalen, wo ich Gesellschaftsmodelle und damit einhergehend auch Wirtschaftsmodelle in Frage stelle. Jetzt gibt es die Frage, was kommt dann? Was ist die Alternative? Wie sollte es werden? Und da gibt es im Augenblick keinen wirklichen Entwurf, der dieses Modell am Ende des Tages ersetzen könnte. Keine wirkliche Vision. Ich glaube, wir müssen ganz viel reparieren letztendlich. Und das sehr schnell, auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland.
Herr Sachse, wenn wir uns mal zurückerinnern an die Diskussionen, die geführt wurden Anfang der Jahrtausendwende rund um die Globalisierung, da ging es um die Macht multinationaler Konzerne, darum, dass der Nationalstaat seine Souveränität verliert. Gerade sehen wir, wie Staaten tief in Märkte eingreifen, wirtschaftliche Entscheidungen an politischen Interessen ausrichten. Aus Sicht der Globalisierungskritik von damals könnte man nicht auch sagen, im Zeitalter der Geoökonomie holt sich der Staat seine Souveränität zurück?
Ich glaube, Babic hat vorhin da schon gute Dinge dazu gesagt. Wir haben da sozusagen keine lineare Entwicklung. Also wir haben auf der einen Seite es richtig, eine Rückkehr des Staates, natürlich vor allen Dingen in seinen Kernkompetenzen. Das heißt also äußere Sicherheit, Verteidigung, Abschreckung, aber auch innere Sicherheit. Wir haben eine Rückkehr des Staates sozusagen im Bereich Industriepolitik und Infrastrukturpolitik.
Aber kann man das lesen als eine positive Entwicklung?
Ich möchte nur sozusagen den Gegenteil auch aufmachen. Wir haben aber gleichzeitig ja auch eine Veränderung des Kapitalismus. Ja? Also das, was man Plattformkapitalismus nennt und das, was die Tech-Oligarchen heute machen, dann sehen wir ja, dass der ganze Bereich sozusagen außerhalb der Kontrolle des Staates sind. Ja? Das heißt, es sind gegenläufige Entwicklungen. Ich glaube, das kann man nicht sozusagen so schwarz-weiß argumentieren. Wir gehen in eine neue Phase und zwar eine neue Phase, was die Weltordnung angeht, aber auch in eine neue Phase des Kapitalismus und die wird einfach anders gelagert sein. Und da hat Herr Rhein völlig recht. Wir müssen lernen, uns in dieser neuen Welt zu bewegen.
Ich würde ihm zustimmen. Ich würde halt sozusagen den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des globalen Kapitalismus und auch der internationalen Ordnung ein bisschen enger sehen. Das ist jetzt nicht so, dass dass die sich sozusagen parallel zueinander anders entwickeln, sondern da gibt es natürlich auch Synergieeffekte oder sogar kausale Effekte in mancherlei Hinsicht. Was ich noch zur Rückkehr des Staates sagen wollte, ist, dass ich glaube, wenn wir einfach nur sagen, der Staat ist zurück, dann ist es ein bisschen zu kurz gegriffen und wir fallen dann wieder zurück in so ein pendulares Geschichtsverständnis, also dass sich so Phasen in der globalen Ökonomie und Ordnung abwechseln, und zwar zwischen mehr liberalen Phasen, wo sozusagen der Staat sich zurückzieht und dann, wenn es dann schief geht, kommt der Staat wieder rein und dann gibt es wieder so eine autoritärere oder so eine mehr staatszentrierte Phase und sowas. Und da kann schon was dran sein, sag ich mal, in den großen Linien geschichtlicher Entwicklung, aber wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir gehen jetzt wieder zurück in sowas, in so eine Form von keynesianischer Wirtschaftssteuerung oder sowas wie nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dieses liberale Experiment nicht geklappt hat, dann würde ich Sie sozusagen anhalten, mal ins derzeitige Wirtschaftsministerium zu gucken, wo die Büste von Ludwig Erhard wieder zurückgestellt wurde, wie ich gesehen habe vor ein paar Tagen. Die hatten da so ein Symposium und das war sozusagen so ein ordoliberales Lovefest, wo dann gegen den Staat gewettert wurde und so weiter, also in bester ordoliberaler Manier. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten, sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt auf einmal alle Keynesianer geworden sind oder staatszentrisch oder sowas. Also da gibt es natürlich auch gegenläufige Entwicklungen. Wenn wir jetzt nach Argentinien oder sowas schauen oder selbst in die USA, was da passiert, ist ja die Zerstörung des administrativen Staates. Teilweise durch Milei und Elon Musk und Donald Trump und so weiter.
Herr Hein, gerade wir Deutschen sind ja in den letzten Jahrzehnten mit der Globalisierung ziemlich gut gefahren, gehörten als Exportweltmeister zu den größten Gewinnern. Zählen wir jetzt im Zeitalter der Geoökonomie auch zu den größten Verlierern?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es liegt auch zu weiten Teilen an uns. Also erstmal haben wir ja nicht plötzlich alle Fähigkeiten verloren. Wir haben jetzt mehrfach über auch Unternehmen gesprochen oder Unternehmen angesprochen. Sie haben hier den starken Mittelstand etc. Die können was. Wir haben gute Ausbildung etc. pp. Aber wir haben das jetzt mehrfach genannt. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen erstmal merken überhaupt, was hier vor sich geht. Und dazu dienen ja solche Debatten wie heute. Aber wir müssen dann auch Wege daraus finden. Zählen wir zu den Verlierern? Nö, sicherlich nicht. Aber wir können das alte Modell, was wir gefahren haben, ich habe es ganz am Anfang mal skizziert, eben billige Energie aus Russland, Verteidigung aus den USA nahezu kostenfrei zu bekommen, das können wir so nicht weiterfahren.
Das wird alles
schon
mehr
einfallen lassen. Das wird ganz schön teuer und wir sehen es ja. Ich meine, das ist ja jetzt schon Binsenweisheit, wie viele Milliarden so ungefähr im Monatsrhythmus jetzt wieder freigegeben werden. Um was auch immer dann jeweils damit zu finanzieren. Und im Moment wird trotz COP30 in Brasilien sehr wenig über das auch extrem teure Thema Klimaschutz gesprochen. Wir haben langfristige Herausforderungen, die wir da sowieso abdecken müssen und nun sind neue hinzugekommen. So würde ich das skizzieren, nicht direkt in Gewinner und Verlierer. Das ist mir zu schwarz-weiß und ich glaube auch nicht, dass es dazu führen wird.
Herr Sachser,
Anpassungsdruck ist ja das richtige Wort.
Ja, der Druck ist da, aber Herr Sachser, es ist jetzt gerade wieder viel von Wegrufen die Rede. Im Zuge der Debatte über die seltenen Erden oder die Mikrochips. Ein Weckruf war aber auch Corona und der ist offenbar verhallt. Also haben Sie das Gefühl, diese Weckrufe kommen aktuell bei der Politik an?
Es kommt darauf an, wie man es sortiert. Ich glaube, spätestens nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine haben wir auf dem Sachpolitik-Level, auf dem Policy-Level durchaus eine ganze Reihe von 180-Grad-Wenden, von Kehrtwenden im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der Energiepolitik, im Bereich jetzt wahrscheinlich anstehende Migrationspolitik und so weiter. Das heißt also, auf der einen Seite passiert ja sehr viel und Sie sagen ja richtig, es wird auch sehr viel Geld ausgegeben. Von außen betrachtet, und das verzeihen Sie mir, nach 20 Jahren in Asien, ist mein Eindruck, dass die europäischen Eliten noch strategisch, mental noch nicht in dieser Welt angekommen sind. Ist ja klar, im Moment ist sehr viel reaktiv, es wird viel geflickt sozusagen, weil einfach zu viele Feuer brennen. Aber im Bereich von, was soll die Rolle sozusagen Europas in dieser neuen Welt sein? Wie kann sich die deutsche Wirtschaft nach dem Wegfall dieser Bedingung, billige Energie aus Russland, billige Sicherheit aus USA und offene Absatzmärkte für den Exportweltmeister, ist vorbei. Aber was kommt jetzt? Also auf dieser strategischen Ebene sehe ich immer noch sehr wenig.
Herr Babitsch, die deutsche Politik der letzten Jahre, die wirkt krisengetrieben, bemüht darum, angesichts der globalen Herausforderungen zumindest einigermaßen für Stabilität zu sorgen. Ob das Robert Habeck ist, der 2022, nachdem Putin uns den Gashahn abgedreht ist, nach Katar reist und beim Emir um Flüssiggas ja fast schon bettelt, oder ob das Johann Wadephul ist, der diese Woche in Bolivien unterwegs ist, um Gespräche über Lieferung von Lithium zu führen. Ist es das Maximum, was Politik in diesen unsicheren Zeiten tun kann, Löcher stopfen?
Nee, sicherlich nicht das Maximum. Also ich will jetzt auch gar nicht, die Situation da mit Habeck nach dem russischen Überfall war ja auch schwierig. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihm sozusagen nichts Besseres eingefallen ist, sondern da gab es halt einen konkreten Notstand sozusagen oder einen drohenden Notstand, und da musste man eben was machen, und dann wird halt immer wieder diese Katar-Story und so weiter aufgewärmt, und ich finde es auch okay, das zu kritisieren, aber ich finde jetzt nicht, dass man ihm jetzt in dem konkreten Fall jetzt vorwerfen sollte, dass da zu wenig Strategie dahinter ist. Was man schon generell sagen kann ist, und da würde ich auch Herrn Hein und Herrn Sackler zustimmen, ist, dass diese strategische Dimension eigentlich fehlt, vor allem mit Blick auf Deutschland. Und ich finde, neben den ganzen Entwicklungen, die jetzt schon genannt wurden, also Gas aus Russland und amerikanische Sicherheitsgarantien und so weiter, ist ja auch noch der große Elefant im Raum, dass China als Absatzmarkt für die deutsche Exportindustrie wegfällt. Und wenn man sich mal die letzten 15 oder 20 Jahre anschaut und wie die deutsche Ökonomie sich da entwickelt hat, dann wird ja oft gesagt, ja, nach den Schröder-Reformen und sowas, da wurden wir vom Krankenmann Europas zum Exportweltmeister wieder, und da ging es doch gut, jetzt müssen wir doch auch wieder sowas machen, so eine Agenda 2030 oder sowas. Aber wenn man sich mal genau anschaut, was damals passiert ist, ist, dass einfach durch Chinas Eintritt in die Welthandelsorganisation hat sich ein Fenster geöffnet für deutsche Maschinenbauer, für deutsche Autobauer, um viel Geld zu verdienen. Ne? Und es hat dann auch natürlich positive Effekte, was Beschäftigung und Steuerfluss in den Kommunen und so weiter in Deutschland betrifft, gehabt. Und das fällt jetzt weg. Und ich finde, da reden wir jetzt so wenig drüber, weil wir uns sozusagen immer nur angebotsseitige Gedanken machen. Also was müssen wir tun, um den Sozialstaat zurückzufahren und irgendwie Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen und so weiter. Und es hört sich sehr stark nach frühen 2000ern an, aber wir sind nicht mehr in dieser Welt der frühen 2000er. Und jetzt können wir natürlich wieder darauf hoffen, dass sich irgendwo wieder auf der Welt, vielleicht in Indien oder sowas, ein Markt öffnet, wo dann deutsche Dieselautos oder sowas hinverkauft werden. Ich bezweifle das. Und deswegen müsste man sich wirklich tiefgehende strategische Fragen stellen. Wie wollen wir damit umgehen? Sollen wir sozusagen so einen deutschen Alleingang machen und sich sozusagen das deutsche Wirtschaftsmodell alleine reformieren? Oder soll die Antwort europäisch sein? Ich würde sagen, in der geoökonomischen Welt muss sie europäisch sein, was die Geoökonomie betrifft, aber auch den Klimawandel und so weiter. Und ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen.
Ja, Herr Hein, diese Debatte darüber, Deutschland wirtschaftsfähig zu machen, die Rede von Wirtschaftsministerin Reiche über eine Agenda 2030, Kündigungsschutz runter, Renteneintrittsalter rauf, ist das der falsche Weg?
Nein, es ist vielleicht nicht der falsche Weg, aber wir sind jetzt nur auf der falschen Ebene sozusagen in unserer Debatte. Das eine ist, wie wir Deutschland wieder auf einen besseren Stand zurückführen. Da können wir jetzt anfangen, über die Vorschläge der Koalition zu diskutieren und über das, was Frau Reiche sagt. Was ich wichtiger finde in diesem Zusammenhang, ist jetzt der Anstoß von Herrn Babitsch, über Europa zu reden. Ich ende mein Buch mit 12 Kapiteln oder 12 Absätzen, was ich vorschlage, was Europa nun machen muss. Und ich glaube, Deutschland alleine bekommt das so, wie wir das mal hatten, sowieso nicht hin. Denn viele Politikfelder sind ja europäisch gesteuert. Und wir müssen uns aus Europa heraus überlegen, wie wir reagieren können. Es ist oft die Rede gewesen, ja auch in den vergangenen Monaten, von einem Eurasien, was jetzt ohne Amerika zurechtkommen muss. Europa muss sich einige Gedanken machen, wird nicht mehr so auftreten können wie in der Vergangenheit, muss neue Wege finden, muss aber vor allem sich nach innen hin erstmal neu aufstellen und reformieren. Und mit Europa werden dann natürlich auch seine großen Länder, in dem Fall Deutschland, Frankreich etc., sich zwangsläufig reformieren. Das ist ein Projekt und ein Prozess, der miteinander verzahnt ist. Aber wir sollten nicht Deutschland ohne Europa denken in diesem Zusammenhang, meiner Ansicht nach.
Herr Sachser, Daniela Schwarzer, Mitglied im Vorstand der Bertelsmann Stiftung, hat vor kurzem gefordert, Europa müsse Macht ökonomisch denken. Beim aktuellen Zustand der EU, wie zuversichtlich sind Sie, dass das gelingt?
Ja, da fehlt sozusagen der EU in vielen Bereichen einfach die Zuständigkeit. Es stimmt aber, das schließt ja an, das, was ich vorhin gesagt habe. Also uns fehlt sozusagen der strategische Zugang in diese neue Zeit. Und ich glaube, da müssen wir mental ankommen. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich wie meine beiden Mitdiskutanten da völlig zu Recht schon angeregt haben. Wir müssen uns tatsächlich tiefergehende Gedanken machen. Und die Frage ist, wie kann es eigentlich sein, dass dieser chinesische Staatskapitalismus innovativer ist, als was auch immer wir haben? Ja, weil das ist ja im Endeffekt, sagen die Krux. Und dann sieht man eben, dass andere Dinge getan werden. Es gibt dort eine Industriepolitik, was bei uns lange Teufelszeug war. Es gibt dort den Aufbau einer Spitzeninfrastruktur, was wir mit unserer Sparpolitik über Jahrzehnte kaputt gespart haben. Und das sehen wir ja sozusagen im Bereich Verteidigung, das sehen wir im Bereich Corona, Gesundheitssystem, das sehen wir im Bereich Bildungssystem, dass da über Jahre unterinvestiert wurde. Das heißt also, wir müssen ans Entwicklungsmodell, ans Wirtschaftsmodell selber ran, weil sich die Welt geändert hat und das alte Modell schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren kann.
Naja, ich bin bei China nach 25 Jahren Leben in Asien und Berichten aus Asien sehr vorsichtig geworden. Ich kann mich an Dutzende Abende erinnern, wo deutsche Unternehmer eingeflogen sind und gesagt haben, naja, so wie in China müssen wir es machen. Die bauen einen Flughafen in einem Jahr und wir haben dann den Berliner Flughafen und so weiter und so fort. Aber China hat massive wirtschaftliche Probleme derzeit. Es ist, wie Herr Sachser zu Recht sagt, ein Staatskapitalismus, es ist ein autoritäres Regime, was natürlich anders steuern kann. Das werden wir so nicht erreichen, das wollen wir auch nicht in Ansätzen erreichen. Wir müssen anders agieren, müssen aber immer über die europäische Schiene gehen. Anders wird sich das gar nicht mehr machen lassen bei dieser Vernetzung. Und dieser Gedanke ist ja auch nicht neu. Ich meine, Churchill hat schon 1946 darauf gepocht, dass wir eine europäische Einheit bilden. Und recht hatte er, wir sind da immer noch nicht so weit, wie wir sein müssten. Aber das kann die einzige Antwort sein und dann auf Weltebene mehr oder weniger neue, in etwa Gleichgesinnte suchen. Und da gibt es ja nur eine ganze Menge. Es ist ja nicht alles nur China, auf das wir gesetzt hatten. Und das wird auch weiter enorm wichtig bleiben als zweitgrößte Volkswirtschaft. Aber ich werfe nur mal ein, dass Indien bis 2030 der drittgrößte Konsumentenmarkt auf der Welt sein wird. Also auch da gibt es Möglichkeiten und über Afrika haben wir noch, glaube ich, mit keinem Satz bis jetzt gesprochen, sollten es aber irgendwann tun in dem Zusammenhang.
Ja, ich würde ihm auch zustimmen und ich würde auch darauf hinweisen, dass wir sprechen immer in dieser, wenn wir so über geoökonomische Konkurrenz und sowas sprechen, und geoökonomischen Wettbewerb über China und die USA und oft auch über Europa als dritte Macht oder sowas. Aber das steht ja so im schiefen Verhältnis zu dem, wie Europa intern funktioniert. Ne? Es ist eben nicht so, dass wir, natürlich können wir Europa als Binnenmarkt, als Akteur begreifen, aber wenn man sich dann anschaut, wie schwierig Konsensfindung ist innerhalb von Europa, dass es da auseinanderlaufende politische Projekte und auch Meinungen darüber gibt, was man jetzt machen soll, dann gibt es da, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun, also auch innerhalb von Europa, um tatsächlich dieses Gewicht, was ja wirtschaftlich, sage ich mal, auf Papier Europa zugeschrieben wird, dann auch wirklich nutzen zu können. Ja,
Herr Babic, Herr Babic, das ist eine interessante Frage. Herr Hein hat gesagt, wir müssen das anders machen als China oder Russland. Wir können nicht so agieren wie ein autoritärer Staat. Aber in der Zeit der Geoökonomie, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es auch darum, dass der Staat in den Markt eingreift, dass es Wirtschaftsgelenkung gibt. Also dann ist doch die Frage, haben solche Regime da einen Vorteil? Können da Demokratien wie wir da überhaupt mithalten?
Wir können da mithalten, weil das, was China stark macht, nicht unbedingt auf das autokratische System zurückzuführen ist, glaube ich, in vielen Teilen. Also vor allem, wenn man sich jetzt die Industriepolitik anschaut und die Innovationspolitik und so weiter. Wir schauen immer auf China als sozusagen so einen autoritären Block und da entscheidet dann die Partei, was passiert. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die grüne Innovationspolitik anschaut, dann findet die ganz dezentral eigentlich statt. Also da gibt es dann ganz viele staatsfinanzierte Fonds, sage ich mal, Entwicklungsfonds, die so eine Art Wagniskapital chinesischer Prägung darstellen und die ermöglichen es dann der chinesischen Volkswirtschaft relativ schnell Innovationen zu generieren und die auch schnell in den Markt zu bringen und so weiter. Und es hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, dass die kommunistische Partei da durchregiert oder sowas. Das ist eher in diesen Bereichen, sieht man eher das Gegenteil. Und da kann, glaube ich, Europa schon viel von lernen. Also wir müssen uns viel intensiver mit dem beschäftigen, was da eigentlich genau passiert, anstatt dann immer zu sagen, ja, gut, die sind ja Staatskapitalisten, deswegen sollten wir uns nicht weiter mit beschäftigen.
Ich glaube, ich würde gerne mal danach haken, was wir gerade von Herrn Hein gehört haben, weil ich glaube, das ist völlig richtig. Wir haben ein massives Nachfrageproblem. Das, was die USA unter Trump ja in letzter Konsequenz sagen, ist, dass die USA nicht mehr bereit sind, der Konsument in letzter Instanz zu sein. Und das war ja sozusagen das Schwungrad, was über die letzten Jahrzehnte die Weltwirtschaft am Laufen gehalten hat. Das heißt, im Moment schauen alle nach neuen Märkten, deswegen auch dieser Drang, neue Handelsverträge abzuschließen. Wir sehen aber, dass sich gleichzeitig auch sozusagen China seinen Markt ein Stück weit zumacht, nicht völlig, aber ein Stück weit abschottet. Und dann ist eben die Frage, wie weit wachsen diese neuen Märkte? Stimmt, Indien wird der drittgrößte Markt oder der viertgrößte Markt der Welt werden, aber wie weit wächst das? Weil in letzter Konsequenz, die Produkte, die aus Europa kommen, die werden ja verkauft an die Mittelschichten dort. Das heißt, wir müssen ein Stück weit sozusagen abstrahieren von diesen ja riesigen Bevölkerungszahlen, 1,4 Milliarden, Indien und China, und uns anschauen, wie groß sind die Mittelschichten. Und die sind, je nachdem, wie man das definiert, in China 300 bis 400 Millionen, in Indien 170 Millionen Einwohner, die zur Mittelschicht gehören und die konsumieren. Und kann das ausreichend wachsen? Das ist die große Frage. Und dann sind wir voll im Bereich Demografie. Weil Teil der sagen Probleme, die wir haben in Europa, die wir haben in Japan, die wir haben hier in Thailand, wo ich bin, ist, dass die Bevölkerung nicht mehr weiter wächst, sondern teilweise schon schrumpft. Und deswegen gehen einfach diese Nachfrageprobleme so tief.
Ja, wir haben die Herausforderung Demografie. In China kriegen wir deutlich zu spüren. Ich habe eine etwas andere Sicht als Herr Babitsch auf das chinesische Wirtschaftssystem, was zusätzlich noch unter dem demografischen Wandel leiden wird, unter der Überalterung. Indien muss sein Demografieproblem in den Griff kriegen. Dort gibt es halt eine unglaubliche Menge von Menschen, die eben noch unter 25 Jahre sind. Die brauchen aber alle Arbeit und Einkommen. Und wir kennen die Zahlen alle, Pi mal Daumen, 1 Million neue Arbeitsplätze sind zu schaffen in Indien. Das kann kein Land schaffen, das schafft auch Indien nicht. Das sind ganz neue Herausforderungen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Rolle Europas, Deutschlands und Chancen zurückkommen, dann müssen wir uns diese Chancen halt erarbeiten und suchen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass China da grundsätzlich einen Vorteil hätte, weil es auch dort ein großes freies Unternehmertum und einen gewissen Wildwuchs gäbe. Es ist natürlich eine parteigelenkte Wirtschaft, wo die Partei und das Regime Korridore vorgeben, in denen gearbeitet wird, extrem stark subventionieren. Und das ist ein grundsätzlich anderes Wirtschaftsmodell. Wir können unseren eigenen Weg gehen und müssen das auch, aber müssen natürlich diese Märkte beobachten, da drin bleiben. Niemand spricht davon, dass wir China in irgendeiner Form jetzt ad acta legen, verlassen sollten oder sonst was. Nur das Wachstum für uns wird in anderen Ecken der Welt wahrscheinlich stattfinden, was auch damit zusammenhängt, dass wir unsere Rolle in China über viele Jahre schon gespielt haben. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anders orientieren.
Herr Sachser, wir kommen zum Schluss dieser Sendung und lassen Sie uns nochmal auf die europäische Ebene blicken. Nachdem sich die USA Stück für Stück in den Autoritarismus verabschieden, da schreibt Herr Hein in seinem Buch, stehe Europa da als Statthalter einer freiheitlichen Grundhaltung. Ist das, Herr Sachser, das Signal, das wir in die Welt aussenden sollten? Seht her, wir sind das gallische Dorf, in dem Liberalität und regelbasiertes Miteinander noch etwas gelten.
Das hören hier viele und auch sozusagen, es wird auf Europa geschaut, was die liberale, demokratische Ausrichtung angeht, aber offen gestanden für die Eliten in Asien spielt es keine Rolle. Ist ja so ein deutscher Diskurs, irgendwie Demokratie und Autokratie sozusagen entgegenzusetzen, ist in dieser geopolitisch organisierten Wolfswelt völlig irrelevante Kategorie. Im Gegenteil, was wir brauchen, sind sozusagen Partnerschaften in der Mitte. Es muss möglich sein, amerikanische Verbünde, nicht-amerikanische Verbünde, Mittelmächte, kleine Mächte, demokratische Mächte, nicht-demokratische Mächte müssen in der Lage sein, politisch zusammenzuarbeiten, weil sonst sozusagen der große Patt droht. China und USA haben so tiefes Misstrauen gegeneinander, dass sehr wenig sozusagen im Bereich globale Politik vorangehen kann, Stichwort Klimawandel und so weiter. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, sozusagen dieses Lagerdenken zu überwinden. Deswegen, ich würde das nicht als die erste Botschaft in die Welt senden.
Ja, wir hatten es am Anfang vom Misstrauen. Ist Vertrauen unser möglicherweise letztes Kapital?
Naja, letztes Kapital, das ist immer so absolut. Sie haben schon gemerkt, dass ich da was gegen habe, aber es ist ein Kapital. Ich möchte aber nochmal eben an Herrn Sachser anknüpfen. Die politische Haltung hat bei asiatischen Geschäftsleuten in der Regel nie eine Rolle gespielt. Das hat sich nicht geändert, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, weil da geht es erstmal um Geschäfte. Aber ich glaube schon, dass es eine Stärke unserer Region, auch unseres Landes ist, diese Beweglichkeit zu haben, auch die Mitsprache der Menschen zu haben in Demokratien. Und wer da am Ende gewinnt, ob Autokratien oder Demokratien, das ist noch lange nicht ausgewürfelt. Ich würde es erstmal als positiven Faktor, als, wenn Sie so wollen, Standortfaktor Europas nehmen. Den können wir anbieten. Wir dürfen natürlich nicht mehr, und das ist bekannt und liegt auf der Hand, wie in den vergangenen Jahrzehnten mit dem gefürchteten erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen und sagen, so müsst ihr es machen. Daran sind viele angedachte Freihandelsabkommen gescheitert. Jetzt machen wir es möglicherweise ein bisschen anders. Das zeichnet sich ja gerade ab. Aber dass man eine demokratische Verfasstheit als Option hat und anbietet, daran kann ich nichts Schlechtes erkennen.
Wir machen es anders, vielleicht machen wir es besser. Das war unser Forum bei SWR Kultur zum Thema Wirtschaft als Waffe die neue Welt der Geoökonomie. Diskutiert haben der Ökonom Milan Babic, der Journalist Christoph Hein und der politische Analyst Marc Sachser. Ich bin Michael Riesel, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.